der Himmel. Ich weiß nicht, ob du das, was du gerade gesungen hast, jede Minute deines Alltags so singen könntest, dass dir so geht und dass du geborgen bist in Gottes Liebe, dass er alles ist, was du brauchst und so weiter. Ich weiß nicht, wie es dir so ergangen ist. Wir haben uns ja schon eine Weile nicht mehr gesehen. Manche von euch habe ich vielleicht noch nie gesehen, auch die, die vor den Bildschirmen sitzen. Aber ich heiße Tobias Klei. Wir sind eine Großfamilie in Deutschland. Wir haben 5 Kinder. Die sind alle gewollt. Meine Frau ist aus Amerika. Ich bin aus Süddeutschland. Unsere Kinder sind teilweise in Österreich geboren. Und der 5. ist in Deutschland geboren. Und wir sind schon viele Jahre Mitarbeiter bei der Kontaktmission. Die Kontaktmission ist ein Missionswerk hier in Süddeutschland. Und das, was Gott uns so aufs Herz gelegt hat als Familie, ist irgendwie auf irgendeine Art und Weise Menschen mit Jesus zu erreichen. Und so sehen einfach die Dinge, die wir tun, auch aus, sind sehr vielfältig geworden. Aber eine von den Dingen, die ich tue, ist halt so rumreisen, um Menschen von Jesus zu erzählen. In Gottesdiensten, in Jugendveranstaltungen, sind gerade immer so viele, gell? Evangelisationen und solche Dinge. Aber unter anderem auch auf eine Art und Weise, wie mir selber oft leichter fällt, auch mit Jesus ins Gespräch zu kommen und dass Jesus real wird, nämlich mit Erlebnispädagogik. Wir arbeiten sehr viel mit Erlebnispädagogik und zwar mit Jugendlichen, denen es meistens nicht so gut geht. Getaway nennt sich das, Getaway Days nennt sich das, die Organisation. Das sind praktisch so Camps für Jugendliche, um die einfach mal rauszunehmen aus dem Umfeld, in dem sie sonst so drin sind und ihnen mal eine Woche zu ermöglichen, die sie nie wieder vergessen. In Bezug auf die Aktivitäten, die man macht, in Bezug auf die Gemeinschaft, die man erlebt und vor allem auch in Bezug auf die Botschaft, die sie hören. Nämlich viel von Jesus. Dabei sitzen die nicht so brav da, wie ihr jetzt da sitzt. Die bleiben meistens nicht so sitzen. Aber du kannst diese Dinge, die du gemeinsam erlebt hast, wieder nutzen, um Parallelen zu ziehen zum Leben mit Jesus. Und das ist oft das, was so hängen bleibt. Ihr könnt ja nachher mal den Korosch fragen, ob er sich noch daran erinnern kann. Der war nämlich vor 3 Jahren mal bei uns auf einem Camp. Wenn nicht, dann müssen wir vielleicht manche Dinge nochmal überarbeiten. Aber wenn doch, dann merkt ihr, da bleibt was hängen bei den Jugendlichen. Und diese Arbeit jetzt während Corona-Zeiten war echt eine schwierige Zeit, vor allem in Österreich. In Österreich waren eigentlich keine Camps möglich. In Deutschland dagegen ist die Arbeit ein Stück weit aufgeblüht, weil die sozialen Einrichtungen so viel Not hatten, dass sie eigentlich nur wollten irgendwie rauskommen mit den Jugendlichen und deswegen waren alle Camps belegt in Deutschland. Da haben wir eher das Problem gehabt, dass wir nicht genug Hütten hatten. Aber wenn ihr dran denkt, könnt ihr wirklich dafür beten, bis Ende des Jahres soll sich das klären, ob wir eine Hütte im Allgäu pachten können, für etliche Jahre gleich. Das heißt, wir können dann wirklich jederzeit Camps durchführen. Im Moment ist es noch ein bisschen limitiert alles. Und am Anfang war ich auch so ein bisschen enttäuscht mit der ganzen Corona-Geschichte und was weiß ich was alles. Und ja, keine großen Gottesdienste mehr, keine großen Veranstaltungen mehr. Aber heute kann ich wirklich sagen, von ganzem Herzen, ich bin begeistert davon, was Gott tut. Trotz Corona oder vielleicht auch gerade aufgrund von Corona. So ist zum Beispiel eine Arbeit mit Getaway Days Camps entstanden in Jordanien. Nur über Zoom. Ein Freund von mir ist da hingegangen, wollte eigentlich irgendwas über die Botschaft in Wien dort machen, also ist Österreicher, und dann ist es alles flach gefallen wegen Corona. Jetzt war es dem langweilig, dadurch hat er den Besitzer seiner Wohnung kennengelernt, ein reicher Geschäftsmann, hat sich mit ihm angefreundet, der kommt aus einer ganz armen Familie, kennt sehr viele arme Jugendliche und hat selber irgendwie diesen Schritt geschafft, Bildung, Wohlstand, was weiß ich was alles, aber der hat nach wie vor Herz für so Jugendliche. Und dann sagt er zu diesem Österreicher, zu diesem Freund eines Tages, du, ich habe eigentlich so ein ganzes Camp in der Wüste, so Wadi, so Beduinencamp mehr oder weniger. Das steht komplett leer und wir haben keine Touristen. Wir dürfen keine Touristen mehr haben. Du erzählst immer von diesen Camps da in Österreich. Können wir nicht sowas in die Richtung hier auch machen? Jetzt kommende Woche findet schon das 3. Camp statt. Das war im September, hat es angefangen. Dann haben wir die gecoacht über Zoom. Jetzt haben sie schon das 3. Camp, führen sie durch. Und wenn Gott die Finanzen noch schenkt, führen sie nochmal 2 durch bis Weihnachten. Also phänomenal, was Gott so tut. Und ich könnte euch jetzt stundenlang davon erzählen, von dem, was wir erleben dürfen, was Gott tut, aber auch von all den Tiefen, die man da manchmal durchlaufen muss, wenn man wirklich eng verbunden mit Jesus durchs Leben gehen will. Das sind nicht nur Höhen. Aber ich will heute Morgen gar nicht so viel davon erzählen, vielleicht oder in einer anderen Form vielleicht, sondern ich will dir heute Morgen eine Botschaft weitergeben. Ich will dich nicht vollpredigen, sondern ich habe eine Botschaft für dich. Und ihr habt diesen Vers schon gehört, aus dem 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7. Wo drin steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe, und dann kommt es auf die Übersetzung drauf an. In manchen Übersetzungen steht der Zucht, damit können vielleicht die Älteren noch ein bisschen was anfangen. Das Wort Zucht, keine Ahnung, die Jüngeren, weiß man nicht, was man damit anfangen soll, hört sich eher negativ an. In manchen Übersetzungen steht Besonnenheit drinnen. Besonnenheit ist so für mich was bisschen, ja, hock mal da und dreh ein Däumchen, überlegen wir mal. Und darüber wollen wir mal reden. Was meint denn Gott damit? Und ich wollte eigentlich nie über diesen Vers predigen, weil der so oft zitiert wird. Aber in den letzten paar Monaten war das für mich so offensichtlich, wenn ich in Gemeinden oder christliche Veranstaltungen reinkomme, da bin ich zwei Geistern begegnet. Der eine Geist war folgender. Leute, die ein bisschen verunsichert waren, wo ständig der Gedanke da war, ja was, wenn bei uns sich einer ansteckt? Was denken dann die Nachbarn, die Mitarbeiter, die was auch immer? Und das war wie so ein Geist, der viele, viele Gemeinden wirklich lähmt oder gelähmt hat. Auf der anderen Seite habe ich so einen Geist erlebt, und das war eher selten, muss ich dazu sagen. Da, schon wenn man reingekommen ist, hat man gemerkt, da ist einfach Leben drin. Das sind auch Leute, die haben das alles ernst genommen mit den Auflagen, die wir haben, auch im Gemeindeleben und so weiter. Aber die haben gesagt, wir haben einen Auftrag, der ist größer als all diese Dinge. Und in dem Rahmen, der uns gegeben ist, wollen wir diesen Auftrag umsetzen. Wir wollen Menschen mit dem Evangelium erreichen. Wir wollen Menschen von Jesus erzählen. Und das war für mich interessant, weil ich noch nie das so deutlich erlebt habe, diese unterschiedlichen Geister in Anführungszeichen. Das eine so dieses ängstliche, unsichere, auf der anderen Seite dieses, ja, es ist komisch, es ist alles neu, aber Gott hat uns einen Auftrag gegeben und deswegen gehen wir vorwärts. Gottes Geist, wenn du das mal anschaust anhand von der Bibel, dieses Wort griechisch Pneuma, das heißt ja so viel wie, das ist unsichtbar oder nicht anfassbar, könnte man sagen, aber trotzdem total kraftvoll. Und ein Vers, der mir dazu gleich eingefallen ist, als ich diese Beschreibung gelesen habe, ist im Epheser Kapitel 5, Vers 20. Das ist ein Vers, der liegt mir sehr nah, weil ich bin in einer Weingegend aufgewachsen, im Hohenluschen. Da steht nämlich mal drin, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, sagt der Apostel Paulus hier. Also, die Wirkung von Gottes Geist ist irgendwie vergleichbar mit der Wirkung vom Alkohol. Das ist die Parallele oder das Bild, das Gott uns dafür gibt. Der Geist des Alkohols, der ist auch unsichtbar, der ist auch nicht anfassbar. Wenn du eine Flasche Wasser hast und eine Flasche Schnaps, ich weiß nicht, was in deiner Flasche heute Morgen war, ich hoffe, war kein Schnaps drin, aber du würdest den Geist, den unterschiedlichen, der da drin ist, nicht sehen. Du könntest ihn auch nicht anfassen. Und trotzdem, wenn du dich füllst mit diesem Geist, dann wird es Auswirkungen haben. Ob da Wasser drin ist oder eben Schnaps. Weißt du, genauso ist der Geist Gottes auch. Der Geist Gottes ist unsichtbar. Du kannst den nicht beweisen und sagen, bumm, das ist Gottes Geist und genau das so funktioniert das und was weiß ich, das ist nicht greifbar. Aber er ist kraftvoll. Und jeder Mensch, der sich auf diesen Geist einlässt, kann die Auswirkungen, die Konsequenzen von dem Wirken von Gottes Geist im eigenen Leben erleben. Das bedeutet jetzt, wenn ein Mensch unter dem Einfluss vom Geist steht, dann hat es Auswirkungen oder kann es Auswirkungen haben, sollte es Auswirkungen haben, wie wenn ein Mensch unter Alkohol steht. Denn das ist die Parallele, die Gott uns gibt. Nur natürlich ganz anders. Beim Alkohol ist klar, je mehr sich ein Mensch dem Alkohol aussetzt, desto mehr wird dieser Einfluss offensichtlich in seinem Leben. Geht gar nicht anders. Jetzt können wir lesen im 1. Korinther 6, Vers 19, dass der Körper von einem Kind Gottes, der Tempel ist vom Heiligen Geist. Das heißt, wie die Flasche, wo Gottes Geist drin ist und sich entfalten will. Das heißt, wenn du und ich Kind Gottes sind, dann lebt Jesus Christus durch seinen Geist in uns und will sich entfalten. Und klar wussten das die Korinther damals, aber irgendwie haben sie das immer wieder vergessen. Und vielleicht geht es dir auch so, mir geht es zumindest so, ich vergesse es oft, dass Jesus tatsächlich in mir lebt. Aber wenn du Kind Gottes bist, dann ist dein Körper der Raum vom Wirken Gottes, damit ein unsichtbarer Geist auf einmal total real wird für Menschen, die noch gar nicht Gott kennen. Das ist ja das Ziel dahinter der ganzen Sache. Und weißt du, eins, was dieser Geist Gottes nicht hervorbringt, ist Furcht. Jetzt ist dieses Wort Furcht ist ein bisschen schwierig. Im Deutschen haben wir da zwei Wörter, Angst und Furcht. Und das, was es besser treffen würde, ist eigentlich das Wort Angst. Weil wenn du es vom Urtext her anschaust, dieses griechische Wort Dalila, das heißt so viel wie Feigheit oder Ängstlichkeit. Und es hat immer was mit einem negativen und einschränkenden Sinn zu tun. Also Angst schränkt dich immer ein, könnte man sagen. Und im Deutschen finde ich das total super und einfach, weil Furcht und Angst haben ganz unterschiedliche Auswirkungen. Es gibt manche Leute auf dieser Welt, die haben vor Gott Angst. Und es ist wie gelähmt. Die laufen rum wie auf Eiern. Und dann gibt es Menschen, die fürchten Gott. Auch hier in diesem Raum. Und das bewirkt was ganz anderes. Das ist nicht Angst, sondern Furcht. Mal so ein klassisches Beispiel von diesen Camps, die wir da machen. Da gibt es viele Jugendlichen, nehmen wir mal einfach als Beispiel, wir springen da manchmal von so Felsen dann rein in so Wassertümpel, Canyoning nennt sich das. Und wenn die da oben stehen, da merkt man bei manchen richtig, die haben extrem Angst. Manche, weil sie nicht so gut schwimmen können, manche wegen der Höhe, manche, weil sie wissen, das Wasser ist kalt, ist ja egal warum. Aber wenn Jugendliche Angst haben, da arbeiten wir als Mitarbeiter immer dagegen. Weil wir wissen, wenn ein Mensch in Angst verharrt, das lähmt ihn. Der kann sich nicht weiter entfalten, der kann sich nicht weiter entwickeln. Dagegen, manchmal haben die Jugendlichen eine gesunde Ehrfurcht vor etwas. Furcht. Und da versuchen wir Mitarbeiter nicht aufbiegen und brechen, die zu ermutigen, das einfach zu überkommen und trotzdem zu machen, sondern das respektieren wir, weil wir merken, gesunde Ehrfurcht vor Dingen oder Einschätzung von Dingen, dass das gefährlich ist, das ist eigentlich was total Gesundes. Das brauchen wir Menschen. Wir Menschen brauchen Furcht vor gewissen Dingen oder Ehrfurcht vor gewissen Dingen. Angst macht dich krank. Das macht dich immer zum Spielball von demjenigen oder von dessen, was die Angst einflößt. Furcht auf der anderen Seite, das hält dich am Leben. Das ist wie ein Magnet. Das zieht dich eigentlich magisch an, könnte man sagen. Die Lieder, da kommt Gottesfurcht raus. Und was passiert? Das ist nicht, ich verstecke mich vor Gott, sondern das zieht mich eigentlich hin zu Gott. Ich sehne mich nach dem lebendigen Gott. Und wenn du die Bibel reinschaust, ich lese euch einfach mal stellvertretend einen Vers vor. Das ist einer meiner Lieblingsverse in den Psalmen. Und im Psalm 111, Vers 10. Das ist mal so ein Beispiel dafür in Bezug auf Gottesfurcht. Da gibt es ganz viele, zum Beispiel Sprüche 11, 1, Vers 7 ist ein Vers, der ist sehr ähnlich. Also Psalm 111, Vers 10. Da steht drin, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm besteht ewig. Also eigentlich könnte man sagen, wenn Furcht des Herrn, das heißt Gott ernst zu nehmen, das, was er sagt, ernst zu nehmen, wenn das dazu führt, zu Weisheit, dann ist ja eigentlich das Beste, was einem Menschen passieren kann. Weisheit hat nicht was damit zu tun, immer zu warten und letztendlich kommt nichts dabei raus, sondern letztendlich weitsichtig zu werden. Weisheit. Das Gegenteil von Kurzsichtigkeit. Und Ehrfurcht lässt mich erstmal entdecken, wie wunderbar Gott ist, wenn ich mich auf ihn einlasse. Das ist wie ein Magnet. Ich will näher ran an diesem Gott, obwohl ich ihn oft nicht verstehe. Das krasse Gegenteil davon ist 1. Mose Kapitel 3, Vers 10. Nach dem Sündenfall, als Adam und Eva gesündigt haben und dann spricht Gott sie an und die verstecken sich, die zwei. Und dann fragt Gott den Adam, du, warum versteckt ihr euch eigentlich? Und dann sagt Adam zu Gott, ich fürchtete mich. Und hier ist dieses Fürchten, ich hatte Angst vor dir. Schlechtes Gewissen oder was auch immer. Das entfernt uns von Gott. Gottesfurcht dagegen bringt uns immer näher zu Gott. Und der Grund, warum moralische Werte in unserer Gesellschaft so schnell abrickeln, bröckeln, liegt ganz klar auf der Hand. Ein Grund, fehlende Gottesfurcht. Wenn ein Mensch Gott nicht mehr fürchtet, fürchtet er nichts und niemanden mehr. Dann hat er keine Ehrfurcht mehr vor irgendwas anderem. Und das hat zerstörerische Auswirkungen auf ein Menschenleben, auf eine Gesellschaft. Wir sehen das überall. Da, wo Gott systematisch rausgenommen wird, da zieht früher oder später das Chaos ein. Das ist egal, wo das ist. Egal zu welchem Zeitpunkt der Geschichte. Ist immer genau gleich. Meistens dauert es eine Zeit, aber es kommt früher oder später. Das Interessante ist, dass die Bibel uns sagt, der natürliche Mensch, so wie wir geboren werden, wir haben keine Furcht vor Gott. Das ist nicht was, was in unserem Naturell liegen würde, Gott zu fürchten. Und deswegen schreibt zum Beispiel auch der Psalmist, ich lese mal vor, Psalm 34, Vers 2. Hast du da vorher draus zitiert, gell? Aus diesem, genau. Ich weiß nicht, ob euch der Vers aufgefallen ist. Wahrscheinlich nicht, wenn zu viele Verse auf einmal gelesen werden. Aber den einen greife ich nochmal raus, den Vers 2. Entschuldigung, Vers 12 ist es. So, da schreibt nämlich der David, kommt her, ihr Söhne, kommt her zu mir. Und dann sagt er, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Weißt du, Gottesfurcht muss man Menschen beibringen. Das ist nicht einfach nur da von Geburt an. Und man kann nur jemandem authentisch was vermitteln oder beibringen, wenn man das selber kennt, selber lebt, selber auslebt, empfindet. Und ich frage mich manchmal, können wir als Gemeinde in Deutschland anderen Menschen noch vermitteln, was es bedeutet, Gott zu fürchten? Oder kennen wir das selber zum Teil gar nicht mehr? Im Johannes Kapitel 16, Vers 33, da sagt Jesus mal einen ganz besonderen Satz. Er sagt dann nämlich, in der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Ich weiß nicht, ob du manchmal Angst hast. Aber wenn du das hast, dann geht es dir genauso wie mir und ich will dir sagen, das ist normal, Angst zu haben in dieser Welt. Das sagt uns Jesus. Das ist ein Teil von dem Leben in dieser Welt. Jedes Kind Gottes hat Angst. Immer wieder. Das ist normal. Aber was Jesus sagt, es ist normal, Angst zu haben, aber du brauchst dich nicht von dieser Angst lähmen lassen. Sondern schau auf mich. Ich habe die Welt schon überwunden. Ich bringe dich sicher ans Ziel. Und wenn du in die Geschichte reinschaust, Angst war schon immer eins der besten Werkzeuge, Menschen zu manipulieren. Schon immer. Als ich im Geschichtsunterricht damals drin saß und die ganzen Dinge vom Zweiten Weltkrieg gehört habe, habe ich nur gedacht, wie waren Menschen denn damals so dumm? Aber weißt du was, wenn du ein bisschen das recherchierst und auch recherchierst, wie die bearbeitet wurden, welche Medien die ständig vorgesetzt bekamen, dann macht es auf einmal vollkommen Sinn. Angst. Warum tut ein Teenager auf einmal all das, was die Eltern wollen, wenn sie ihm androhen, sie nehmen ihm das Handy weg? Angst, ganz einfach. Oder manchmal frage ich mich, gerade von den Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, warum schauen die sich die dreckigsten YouTube-Videos und Pornos und was weiß ich was alles an? Wollen die das alle? Und ich würde sagen, nee, das wollen die nicht alle. Aber es gibt ein paar, die machen's. Und wenn die anderen nicht mitziehen, macht sich jeder lustig über die, die es nicht tun. Angst. Ich habe mich auch gefragt, warum machen zum Beispiel zivilisierte und gebildete Menschen in Deutschland Hamsterkäufe? Wie passt das zusammen? Angst, ganz einfach. Und weißt du, in Bezug auf nach außen gehen, Menschen irgendwie mit dem Evangelium erreichen, merke ich in ganz vielen Gemeinden gerade, das hat uns ein Stück weit gelähmt mit der ganzen Corona-Geschichte. Angst, Unsicherheit. Ja, was, wenn dann was passieren würde? Was, wenn dann er sagt, ah, schau die Christen. Und wenn der Geist der Angst den Alltag bestimmt, dann verliert man ganz leicht diese große Vision aus den Augen, die Gott eigentlich für unser Leben hat. Egal, welche Angst es ist in deinem Leben, ich kann dir eins sagen. Sie kommt nicht von Gott. Gott ist kein Gott, der uns Menschen Angst machen will. Sondern Gott sagt, mein Geist ist nicht ein Geist der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wie gesagt, der natürliche Mensch, der kennt keine Gottesfurcht. Der natürliche Mensch kennt nur Angst. Das ist normal. Es ist natürlich, Angst zu haben. Kraft, Liebe und Besonnenheit dagegen, das entsteht durch Gottes Geist. Das ist was Übernatürliches. Das kannst du und ich gar nicht beständig leben. Aus eigener Kraft. Völlig unmöglich. Man kann es selbst nicht machen. Man kann es auch nicht greifen. Man kann es auch nicht erklären. Aber man kann es erleben, wenn man sich auf Gottes Geist einlässt. Man kann es bezeugen, wenn man es erlebt hat. Aber wenn man es im eigenen Leben nicht erlebt, hat man nichts zu bezeugen. Kann man über nichts reden in Bezug auf das Leben mit Jesus. Und wenn ich so drüber nachdenke, Kraft, Liebe, Besonnenheit, das sind ja alles Eigenschaften, die sich letztendlich jeder Mensch wünscht. Wer gibt sich schon damit zufrieden, nicht kraftvoll durchs Leben zu gehen, sondern ist damit begnügt oder happy, wenn er sagt, ja, bin halt arm und schwach und was weiß ich was alles, ist auch okay. Das wünscht sich keiner, danach sehnt sich keiner. Jeder sehnt sich nach Kraft. Wer will nicht in der Lage sein, wirklich zu lieben, sondern ist zufrieden damit, andere zu hassen die ganze Zeit? Ich glaube, die wenigsten Menschen. Und wer will nicht besonnen und diszipliniert durchs Leben gehen, sondern ist zufrieden damit, impulsiv und undiszipliniert zu verlottern? Ich würde sagen, die wenigsten Menschen. Und deswegen finde ich faszinierend, Gottes Geist will das in uns bewirken, was wir Menschen aus natürlicher Kraft gar nicht bewirken können. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Dieses Wort Kraft, das gefällt mir, weil das kommt ja von diesem griechischen Wort Dynamis. Wir haben das Wort Dynamit davon. Und weißt du was, beim Dynamit, das musst du erstmal anzünden und dann passiert da innerlich was, bumm, und auf einmal explodiert das Ding. Aber wenn da innerlich nichts passiert oder das, was passieren sollte, dann macht es auch nicht bumm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal an Silvester erlebt hast, dass du einen Feuerwerkskörper hast, du hast den gezündet und dann lag das Ding einfach da und es ist nichts passiert. Da ist innerlich irgendwas schiefgelaufen. Dagegen, wenn innerlich das richtig passiert, wie es eigentlich geplant ist, dann gibt es eine Explosion, das wird nach außen sichtbar. Und genau von dieser Kraft spricht der Paulus hier. Das ist was innerlich in uns passiert. Und es kommt dann äußerlich zur Entfaltung, das Wirken von Gottes Geist. Und diese Kraft, diese göttliche Kraft, die ist in jedem Menschen, der Kind Gottes ist. Wenn du Kind Gottes bist, dann steht dir dieser Geist Gottes uneingeschränkt zur Verfügung. In jeder Situation deines Lebens. Ich könnte euch jetzt viele Geschichten davon erzählen, wie wir erleben durften in den letzten Jahren, wie Gottes Geist Menschen einfach umkrempelt. Und du kannst dir das nicht erklären. Die einzige Erklärung ist Gott. Gottes Geist wirkt in Menschen. Das ist phänomenal. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal es erlebt hast, dass Gottes Geist einen Mensch umgekrempelt hat. Dass du es nicht beschreiben konntest. Es war unfassbar, unerklärbar, aber auf einmal merkst du, da tut sich was. Der Mensch verändert sich. Das ist was Gottes Geist bewirkt, von innen nach außen. Gottes Geist ist ein Geist der Kraft. Und dieser Geist steht dir uneingeschränkt zur Verfügung. Aber ich will dich heute Morgen einfach mal fragen, lässt du diesen Geist dein Leben bestimmen? Gottes Geist ist auch ein Geist der Liebe, griechisch Agape, Gott ist die Liebe. Das Interessante ist, wenn wir von Gott als Liebe reden, dann hat es immer was zu tun mit Jesus Christus. Zum Beispiel Johannes 3, Vers 16. Ganz bekannter Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Also Gottes Liebe war nicht nur eine Floskel oder Rede oder Philosophie oder Diskutieren über Liebe, sondern das ist immer sichtbar geworden. Und zwar immer in Jesus. Durch Jesus Christus allein ist für dich und mich Gottes Liebe sichtbar und greifbar. Anders geht es nicht. Sonst wäre Gott vielleicht brutal, wenn du das Alte Testament mal durchliest. Oder gerecht. Oder heilig, und das ist er alles. Aber ohne Liebe wäre dieser Gott unnahbar. Ohne Christus könnten weder du noch ich zu Gott kommen. Und ich merke ganz arg oft, wir Christen, wir sind die Menschen, die angefangen haben, diese Liebe zu schmecken in Christus, während andere lediglich die Sehnsucht danach haben können, wir nicht. Aber wir als Kinder Gottes bringen die PS oft gar nicht auf die Straße, die wir haben in uns. Die Liebe Gottes. Jemand hat einmal so treffend gesagt, wenn die Christen nicht auf andere losgehen, gehen sie aufeinander los. Und das sieht man ganz arg oft in unseren Gemeinden. Wir gehen aufeinander los, anstatt auf andere Menschen loszugehen, in Anführungszeichen. Anstatt denen von Jesus zu erzählen. Und ich habe mich auch gefragt, warum tun wir uns denn so schwer damit, diese Liebe Gottes nach außen zu tragen? Einfach über Jesus zu reden. Ein Grund ist, zum Beispiel im Epheser 3, Vers 18 und 19, dass drin steht, dass Gottes Liebe unsere Erkenntnis übersteigt. Das heißt, die Liebe Gottes, wer Jesus ist, das können wir nicht mit unserem Intellekt begreifen. Das geht einfach nicht. Und deswegen können wir zwar unglaublich viel darüber wissen, wir können Bibelverse auswendig können, aber das heißt noch lange nicht, dass wir ergriffen sind von Gottes Liebe. Das ist was Übernatürliches, kann nur Gott bewirken. Aber wenn Gott das in meinem Leben Herzen bewirkt, dass ich mit den Augen des Herzens anfangen darf zu verstehen, dass Gott mich liebt und dass mir seine Liebe zur Verfügung steht, uneingeschränkt, in Christus, jederzeit, dann tut sich was. Das ist die innere Zündung, die auf einmal Bumm macht. Jetzt ist ja Jesus unser Vorbild. Jesus war auch ein Mensch auf Erden, durch Gottes Geist geleitet, könnte man sagen. Wenn wir jetzt von Gottes Liebe reden, dann verstehen wir oft irgendwas, ja, es ist warm, es ist angenehm, es ist gemütlich, es ist nett und so weiter. Aber ich will dir mal einen Satz aus der Bibel vorlesen, heute Morgen, wo wir sehen, was hat denn dieser Geist Gottes mit Jesus gemacht? Der Geist der Liebe. Da können wir zum Beispiel lesen, in Matthäus Kapitel 4, ich lese mal den Vers 1, dann wurde Jesus von dem Geist, Geist Gottes, in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Das ist eine super Bibelstelle, ha? Was bedeutet es, vom Geist der Liebe beherrscht zu sein, sich leiten zu lassen, den Herr sein zu lassen in meinem Leben? Ganz ehrlich, die Menschen, wo dieser Geist der Liebe praktisch sich entfaltet hat im Leben und wo es zur Zündung kam, die sind fast alle durch einen Märtyrertod gestorben, zumindest die ersten. Die hat Gott immer rausgeführt aus der Komfortzone, rein in ein Umfeld, wo sie Menschen vom Evangelium, von Jesus erzählen konnten. Aber es war meistens nicht sehr angenehm. Und ich habe das neulich gedacht. Ich bin vor einem guten Monat, hatte Geburtstag und dann, das war noch bevor den ganzen Einschränkungen ein bisschen, da haben wir noch ein paar Leute einladen dürfen. Und dann hat man so verschiedene Nachbarn, die meisten davon sind nicht Christen, ein paar Leute, die Christen sind, aus der Gemeinde und so von Freundeskreis einfach. Und unser Wunsch war es irgendwie für diesen Abend, jetzt haben wir diese zwei Gruppierungen hier und hoffentlich mixen die sich untereinander und kommen ins Gespräch, hoffentlich auch über Jesus. Und das hat sich dann immer mehr so rauskristallisiert. Die Christen haben sich dann gleich einmal gefunden und die Nicht-Christen haben sich gleich einmal gefunden und jeder war halt so in seiner Komfortzone in Anführungszeichen. Und dann um 10, das war Sonntagabends, um 10 haben dann die ganzen Christen gesagt, alle gut erzogen und brav, wir müssen jetzt ins Bett gehen, weil wir müssen ja morgen früh aufstehen und Bibel lesen und ins Geschäft gehen und so weiter. Die sind alle nach Hause gegangen und dann waren wir als Ehepaar übrig mit den ganzen Nachbarn. Die Nachbarn, die sind immer fröhlicher geworden, die haben dann auch ein bisschen Alkohol getrunken und so weiter und die sind dann einfach nicht gegangen. Ich war auch müde, meine Frau auch. Und ich kann dir nicht mal sagen, du, wir hatten super geistige Gespräche an dem Abend. Aber ich habe sehr wohl gemerkt, innerlich, genau hier will mich Gott jetzt gerade haben. Genau mit denen soll ich einfach reden. Und es war weit aus meiner Komfortzone draußen. Und deswegen, ich merke immer mehr, wenn wir von diesem Geist der Liebe reden, dieser Geist der Liebe, Gottes Geist, der führt uns oft raus in ein Umfeld, das uns gar nicht passt. Das wir uns nie raussuchen würden. Und deswegen einfach mal die ehrliche Frage. Der Geist der Liebe, Gottes Geist, der steht dir uneingeschränkt zur Verfügung. Aber die Frage ist, lässt du diesen Geist wirklich dein Leben bestimmen? Mit dem Wissen, dieser Geist wird mich oft an Plätze führen, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte. Wir singen das immer so leicht, Geist Gottes, wirk in mir, und wenn man hier drin sitzt und alles so schön und gemütlich ist. Aber ich weiß nicht, wie oft das wirklich unser Anliegen ist im Alltag. Meins ist es manchmal nicht. Ich will einfach das machen, was für mich gerade passt, wo ich mich wohlfühle dran. Und dann noch dieses letzte Wort. Gottes Geist ist ein Geist der Besonnenheit. Das ist das griechische Wort Sophronimos. Das heißt so viel wie gesunder, gesammelter Menschenverstand. Und ich habe da mal ein paar Zitate nachgelesen, weil dieses Wort Besonnenheit oder manchmal steht auch Disziplin drin, Geist der Disziplin oder der Zucht, das sind ja so unterschiedliche Wörter, dass man oft in ganz unterschiedliche Richtungen das interpretieren würde oder denken könnte, was das bedeutet, der Geist der Besonnenheit oder Disziplin. Der Friedrich Schiller hatte mal gesagt, wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. Fand ich interessant. Das ist definitiv eine Tugend von uns Deutschen. Deswegen werden wir gerade in vielerlei Hinsicht auf vielen Ebenen ratzfatz von allen möglichen Ländern und Nationen überholt. Egal in welchem Sektor das ist. Wir reden wahnsinnig viel. Also es geht nicht darum, nichts zu denken und einfach nur impulsiv zu handeln. Das hat Besonnenheit nicht inklusive. Aber Besonnenheit ist mehr als nur drüber reden und drüber philosophieren und Strategien entwickeln und Konzepte, wie man das umsetzen könnte. Mein Bruder arbeitet auch im Hohenlohe-Kreis bei einer größeren Firma und dem sein Chef hat so ein Zitat auf dem Schreibtisch. Ich habe das noch nie gesehen, aber der hat mir schon einmal davon erzählt und das werde ich nie vergessen. Der Chef hatte drauf auf seinem Schreibtisch eingerahmt: Wir verbessern so lange, bis gar nichts mehr geht. Und das ist so ein bisschen deutsch. Erst wenn alles perfekt abgestimmt ist, ja, dann kann ja was passieren. Dann können wir vorwärts gehen. Aber Besonnenheit ist viel, viel mehr, als nur ständig abzuwägen, zu schauen, zu planen, was weiß ich. Ein Theologe, und da stand kein Name dabei, aber das fand ich die beste Erklärung, der hat es so ausgelegt. Besonnenheit bedeutet, erst wäg's, dann wag's. Das ist Besonnenheit. Abwägen und dann im Glauben vorwärts gehen. Und wenn man den Charakter Gottes anschaut und wenn man Menschen anschaut, die von ihm regiert wurden, die sich ihm zur Verfügung gestellt haben, dann siehst du genau diese Dinge. Das war meistens nicht impulsives Verhalten. Und wenn es impulsives Verhalten war, wie bei Mose, als er den Ägypter geschlagen hat oder erschlagen hat, hat es ihn gleich mal 40 Jahre seines Lebens gekostet. Das war nicht besonnen. Das war aus dem Impuls heraus. Besonnenheit, da werden Dinge abgewogen, im Gebet vor Gott durchgekämpft, aber dann geht es auch mutig vorwärts. Und das findest du überall in der Bibel. Gottes Geist ist ein Geist der Besonnenheit. Und dieser Geist steht dir uneingeschränkt zur Verfügung. Aber die Frage ist, lässt du diesen Geist dein Leben bestimmen? Und ich will euch einfach mal herausfordern. Genauso wie ich selber damit auch herausgefordert bin. Individuell, aber vielleicht auch mal als ganze Gemeinde. Überleg dir mal, was ist mein Auftrag von Gott? Was ist Gottes Vision für mein Leben? Oder auch als Gemeinde. Was ist unser Auftrag hier als Gemeinde vor Ort in Ludwigsburg? Was hat Gott uns aufs Herz gelegt? Und vielleicht geht es in deinem Leben oder auch hier als Gemeinde einfach nur darum, diese Vision, die eh schon da ist, der Auftrag Gottes, den wir eh schon genau wissen, einfach mal wieder aufzufrischen. Wir hatten neulich ein Meeting bei den Getaway Days, bei diesen Camps, die wir machen mit den Jugendlichen. Da habe ich gemerkt, viele Mitarbeiter, die jetzt neu dazugekommen sind, die haben noch nicht verstanden, worum geht's eigentlich bei den Getaway Days? Was ist unser Anliegen? Nicht, dass die keine tollen Camps machen könnten. Aber diese große Vision, die dahinter steht, die muss man immer wieder mal auffrischen, den Menschen vor Augen führen. Und oft ist es so in unserem Leben genauso. Eigentlich wissen wir schon, was Gottes Auftrag für unser Leben ist, aber man muss das manchmal auffrischen. Vielleicht entdeckst du oder vielleicht entdeckt ihr aber auch dabei, wenn ihr sowas mal macht, wir haben eigentlich gar keine klar formulierte Vision oder Auftrag Gottes. Wir haben zwar mal was formuliert, aber eigentlich passt es nicht mehr auf uns als Gemeinde. Das hat sich irgendwie verändert. Und dann ist es gut, mal drüber nachzudenken, mal was zu formulieren. Der Dr. Eideschwing von der Akademie für Weltmission, hier gleich nebendran in Korntal, der sagt immer, eine Gruppe, ein Hauskreis, eine Gemeinde, die keine Vision hat, die größer ist als sie selbst, geht unter. Ich lese das nochmal vor. Eine Gruppe, ein Hauskreis, eine Gemeinde, die keine Vision hat, die größer ist als sie selbst, geht unter. Gott hat dir nicht den Geist der Furcht gegeben, der dich lähmt und nicht vorwärts gehen lässt, sondern Geist der Kraft. Der will in dir wirken, dass er immer mehr sichtbar wird durch dein Leben. Dass du dich bereit bist, auf Dinge einzulassen, wo du weißt, aus eigener Kraft, weiß nicht, ob ich das schaffe. Er schenkt dir den Geist der Liebe, der dich oft rausführt aus deiner eigenen Komfortzone, um Christus zu den Menschen zu bringen. Und er schenkt dir und mir den Geist der Besonnenheit, und ich brauche den oft. Nicht impulsiv reagieren, sondern mit Gott drüber reden, es abwägen und dann bewusst vorwärts zu gehen. Und das Wirken von diesem wunderbaren, guten Geist Gottes, das wünsche ich dir und mir von ganzem Herzen für die kommende Woche und für unser restliches Leben immer mehr. Ich lese nochmal diese Verse vor zum Abschluss. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7 und Vers 8. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Und dann sagt der Paulus, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Es sollte uns nicht überraschen, wenn uns die Kommunikation des Evangeliums manchmal Schwierigkeiten einbringt. Das war schon immer so. Jetzt bete noch. Himmlischer Vater, ich danke dir so von ganzem Herzen dafür, dass du ein guter Gott bist und dass du übernatürlich in unserem Leben eingreifen und wirken willst, Herr Jesus. Und wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dann merke ich, wenn ich ehrlich bin zu mir selber und vor dir, dass ich oft gar nicht so groß daran interessiert bin, deinen Geist wirklich regieren zu lassen in mir. Klar, will immer kraftvoll sein, es soll alles immer liebevoll geschehen. Aber wenn es auch bedeutet, ganz andere Wege zu gehen, wie die ich mir wünsche oder vorstelle oder die mir liegen, Herr Jesus, da will ich dich einfach um Vergebung bitten auch, wo ich bewusst oder unbewusst das Wirken von deinem Heiligen Geist gedämpft habe in meinem Leben. Und Jesus, ich will so sehr beten dafür, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist, dass dein Geist sich entfalten kann in unserem Leben, Jesus, und dass andere Menschen den unsichtbaren Gott kraftvoll sehen und erleben können, weil du in uns lebst, Jesus. Und ich will für jeden Einzelnen beten für die kommende Woche, Herr Jesus, dass du dich durch jeden Einzelnen von uns anderen Menschen offenbarst und dass sie erkennen können, du allein bist Gott. Und Jesus Christus, du allein kannst Menschen retten und ihnen ewiges neues Leben schenken. Und deswegen loben wir dich und preisen dich und beten dich an. Amen.